Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
BVB. Euer BVB-Podcast. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und guten Morgen. Herzlich willkommen zu BVB, der ersten Folge im Jahr 2021. Mein Name ist Julius Eid. Ich begrüße euch und ja, es ist jetzt der 13. Januar. Ich nutze die Chance nochmal, um euch ein frohes Neues zu wünschen, weil wir uns vorher nicht gehört haben. Die erste Folge dieses Jahr, daran merkt ihr ja schon, gut, es lief jetzt nicht sehr regelmäßig ab in letzter Zeit. Und das ist auch etwas, was wir hier noch kurz adressieren wollen, bevor es losgeht in dieser Folge. Im Anschluss hat der liebe Christoph dann für euch eine sehr ausführliche Taktikanalyse von dem Spitzenspiel Leipzig gegen Dortmund eingesprochen. Eine gute halbe Stunde in zwei Parts werden wir uns dann mit der ersten und der zweiten Halbzeit ganz ausführlich beschäftigen können. Da bekommt ihr mal wieder wirklich die volle Packung Taktikanalyse hier. Und bis dahin hier eben erstmal so ein kleiner Start ins Jahr von mir. Und nach der Taktikanalyse werden wir uns auch nochmal wiederhören. Also mich, Julius, werdet ihr nochmal wiederhören. Ich werde nochmal zwei Punkte herausstellen, warum mich die Terzic-Trainervorstellung bzw. der Trainerwechsel von Favre auf Terzic noch nicht hundertprozentig überzeugt hat, beziehungsweise was ich bei der Planung und Herangehensweise des Vereins da durchaus kritisch sehe, was aber natürlich nicht direkt ein absoluter schlechte Launemacher sein soll, sondern nur mal ein, zwei Punkte noch anbringen soll, die uns persönlich in der öffentlichen Betrachtung dieser ganzen Geschichte vielleicht etwas zu kurz geraten sind. Heißt, heute gibt es auf jeden Fall die volle Packung, Analyse, Spitzenspiel, nochmal kritischer Blick auf die Entwicklung auf der Trainerbank der letzten Wochen, die wir auch noch nicht richtig aufgreifen konnten hier bei BVB. Das bekommt ihr heute alles wieder, weil wir endlich mal wieder eine Folge haben. Zuvor eben noch der kleine Hinweis zu der ganzen Geschichte, dass es euch ja aufgefallen sein wird, dass wir nicht mehr so regelmäßig veröffentlicht haben, wie wir es uns eigentlich gewünscht und vorgenommen haben. Es liegt einfach daran, dass wir beide Jobs zu erfüllen haben, die unsere Miete bezahlen, die unser Essen bezahlen, und egal wie sehr, und das möchte ich hier nochmal unterstreichen, wir hinter diesem Projekt hier stehen, wie viel Spaß wir daran haben, manchmal muss das leider zurückstehen im Vergleich zu Sachen, die eben dann nötig sind, um überhaupt über die Runden zu kommen, um das mal vielleicht etwas verständlich auszudrücken. Das Ganze ist bei Christoph so, dass der mit seinem Studium fertig ist. Heißt, der hat auch in der Woche eben nicht mehr diese, ja, ich nehme mir mal 2-3 Stunden Zeit, weil er eben einfach jetzt Vollzeit arbeiten muss. Und bei mir ist es eben auch so, jeder, der vielleicht auch mir folgt bei Twitter, wird das mitbekommen haben, dass bei mir auch Projekte dazugekommen sind, die im Endeffekt dafür sorgen, dass ich auch mit über Fußball reden, über Fußball schreiben Geld verdienen kann. Aber das kostet eben leider auch Zeit und dieser Podcast zählt leider immer noch nicht zu den bezahlten Sachen und deshalb muss er manchmal zurückstecken, so weh uns das tut, und das als kleine Erklärung. Wir wurden sogar schon gefragt, ob es irgendwie Streit gibt, auch das möchte ich nochmal kurz aufgreifen, den gibt es auf keinen Fall, also mit ganz viel Abstand und an der frischen Luft, aber ich bin sogar zu Christophs Geburtstag, da war ich zufällig in Hamburg, nochmal vorbeispaziert und habe auf Entfernung einmal Happy Birthday gesungen. Wir sind immer noch genauso gut befreundet, wie wir es sind, seit wir 5-6 Jahre alt sind. Da hat sich schönerweise nichts geändert, da braucht ihr euch auch keine Sorgen machen. Zweiter Punkt, den wir dann eben auch noch kurz hier ansprechen wollen, ist einfach, dass wir diesen Rhythmus nach jedem Spiel eine Folge, eine ausführliche Analyse, den müssen wir deshalb einfach anpassen. Wir haben uns da so ein bisschen Gedanken gemacht und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir durchaus aber einen weiteren festen Rhythmus haben wollen, weil wir glauben, das ist für euch schöner und für uns schöner, und es ist auch, ja, kommt eher dem Anspruch entgegen, den wir an Projekte haben, die wir gemeinsam angehen, nämlich dass man da durchaus gewisse Termine einhält und auch gewisse Routinen drinne hat, und dass das für, sicherlich auch für alle Hörer schöner ist zu wissen, es kommt dann und dann die nächste Folge und nicht nur noch darauf zu achten, wann haben die beiden mal wieder Lust und Zeit, sich hinzusetzen, und dann kommt aus dem Nichts eine neue Folge. So wird es nicht sein. Wir werden jetzt versuchen, dass alle 2 Wochen eine neue Folge BVB erscheint und das Ganze dann nutzen, um vielleicht eben ein bisschen ja, aufs größere Ganze immer zurückblicken zu können. 2 Wochen sind gerade in diesem Spielplan ja eine enorm lange Zeit und da kann immer viel passieren und das heißt, wir haben dann immer die Möglichkeit, auf die Themen der letzten beiden Wochen gemeinsam zurückzublicken und ich glaube, das ist auf Dauer vielleicht sogar die schönere Variante vom Ansatz her, denn natürlich macht es uns auch wahnsinnig Spaß, jedes Spiel taktisch zu zerlegen, aber gerade unter Favre ist es natürlich auffällig gewesen irgendwann, dass man fast nur noch Gegneranalysen hier macht, weil der BVB als Spitzenteam natürlich mit dem Anspruch startet, meist seine Taktik auch in jedem Spiel dem Gegner aufzudrücken. Das heißt, bis auf Spitzenspiele haben wir da gar nicht so viel Veränderung auf Dortmunder Seite und das bedeutet eben auch, dass wir dann häufig darüber reden, was hat der Gegner taktisch gemacht und beim BVB gar nicht mehr so viel Neues beitragen können, sondern immer dasselbe erzählen. Das ist vielleicht auf Dauer für Hörer auch nicht so angenehm. Jetzt haben wir die Möglichkeit, immer ja direkt Entwicklung auch mit aufzugreifen, wenn wir eben nicht Spiel für Spiel reden, sondern dass wir nicht nur aktuelle Themen oder Themen der letzten Wochen aufgreifen können, sondern auch taktische Entwicklung der letzten Wochen. Und da gibt es vielleicht mehr Spannendes dann am Ende doch zu erzählen. Gerade jetzt unter Terzic wird natürlich aber auch ein Fokus weiter auf Taktik liegen hier, denn da gibt es ja hoffentlich auch noch einige weitere Entwicklungen in den nächsten Wochen. Da, auch da ist es aber durchaus, denke ich, schöner, wenn man dann sagen kann, in den letzten 3 Spielen hat man einen Schritt in die und die Richtung gesehen. Und in die Richtung soll es jetzt hier mit dem Podcast in diesem Jahr gehen. Zusätzlich ist es wirklich jetzt auch ganz bald soweit, dass wir einen weiteren Teil dieses Projektes vorstellen werden im Februar. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, wir sind zurück und wir sind regelmäßig zurück. Das ist eigentlich nur die Info, die ich euch mitgeben wollte, bevor wir jetzt gleich mit Christoph reinstarten in die neue Folge BVB. Und zwar im 2-Wochen-Rhythmus und wir sind nicht verstritten und wir freuen uns auf ein tolles 2021 mit euch, das hoffentlich auch irgendwann besser wird, als 2020 es in großen Teilen war. Auf jeden Fall werden wir aber weiter für euch da sein. Das wollte ich nochmal kurz loswerden, bevor wir jetzt gleich dann bei Christoph reinhören in seine Taktikanalyse. Da bekommt ihr die volle Packung gegen Leipzig und wie gesagt dann im letzten Take im Anschluss auch nochmal 1-2 Gedanken zu Terzic. Weil schon so viel geschrieben wurde, werden es eben einfach nur so 1-2 Kritikpunkte sein, die ich mir nochmal rausgesucht habe, die meiner Meinung nach ein bisschen untergegangen sind in der öffentlichen Debatte, weil die Euphorie um Terzic ja eher so um sich gegriffen hat, dass vielleicht nicht alles so kritisch beobachtet wurde, wie man es durchaus tun kann. Heißt nicht, dass ich alles schlecht reden will, aber ihr könnt es ja selber dann, wie gesagt, im Anschluss an die Taktikanalyse hören. Und bei der nächsten Episode werden Christoph und ich dann wieder auch im direkten Gespräch sein. Das alles erwartet euch und noch viel mehr, wie gesagt. Und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Bis dahin, gehabt euch wohl. Wir gehen jetzt in die Folge rein und wir hören uns dann nach Christophs Taktikanalyse wieder. Kleine Pause, dann geht's los mit Leipzig gegen Dortmund. Spitzenspiel, Spitzensieg für Borussia Dortmund. Anschluss wieder ganz nach oben gefunden. Und wie das passiert ist, das hören wir jetzt.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
So, und nach meinem kleinen Vorgeplänkel eben wollen wir dann auch gar nicht euch länger warten lassen. Wenn jetzt als allererstes mal auf das Leipzig-Spiel gucken, und zwar sehr ausführlich, und das hat Christoph für uns erledigt, der heute nicht quasi live mit mir im Gespräch dabei ist, aber er hat sich hingesetzt und gut eine halbe Stunde versucht, euch nochmal dieses ganze Spitzenspiel, was der BVB ja schönerweise am Ende gewinnen konnte, tatsächlich ja vielleicht der schönste Moment der letzten Monate, so aus BVB-Fansicht, das hat er für euch nochmal ja, zusammengebastelt sich in einer halben Stunde und versucht, euch das taktisch näher zu bringen und das hören wir uns jetzt an. Und ich komme dann immer mal so dazwischen, aber erstmal hauptsächlich jetzt Christoph Albers, der gute Kollege mit seiner Taktikanalyse von Leipzig gegen den BVB. Hooray!
Hallo zusammen und auch von meiner Stelle aus nochmal ein frohes neues Jahr an all unsere Hörer. Ja, ich weiß, das Jahr ist schon ein bisschen vorangeschritten. Wir sind jetzt schon in der zweiten richtigen Woche des Jahres und wir haben es leider noch nicht geschafft, einen Podcast aufzunehmen. Ja, wie gesagt, dafür Entschuldigung. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich nicht die Leidenschaft verloren und nichtsdestotrotz passiert auch viel beim BVB. Deshalb haben wir es zumindest in dieser Woche mal versucht, mit einer leicht ungewöhnlichen Konstellation das Ganze trotzdem irgendwie abzubilden. Ich hoffe, das passt so für euch trotzdem und ihr habt trotzdem Spaß, uns dabei zuzuhören. Wo wir gerade beim Thema Spaß sind, Spaß hat das Spiel am vergangenen Wochenende gegen Leipzig auch durchaus gemacht. Und das ist jetzt auch das Spiel, worum es hier in meiner Betrachtung gehen soll. Ich versuche euch das ganze Spiel jetzt mal ein bisschen aus einer taktischen Perspektive näher zu bringen, versuche ja, die Erkenntnisse daraus abzuleiten und das Ganze möglichst kompakt zusammenzufassen. Um jetzt nicht noch mehr Zeit im Vorgespräch zu verlieren, würde ich auch direkt mal reinstarten. Wie gesagt, taktisch gesehen war das Spiel der Leipziger sicherlich interessanter als das des BVB. Nichtsdestotrotz würde ich mal mit dem BVB starten, mit der Grundausrichtung. Seit die Grundformation erstmal wie zuletzt ja, gewohnt, 4-2-3-1. Die Abwehr eigentlich wie gewohnt, Guerrero, Hummels, Akanji, Meunier, Bürki natürlich dahinter, Doppel-6, Delaney und Witzel, davor Rainer und Sancho auf den Außenpositionen, Reus auf der 10 und Erling Haaland im Sturm. Erstmal auch keine besonderen Kniffe im Spiel des BVB. Relativ viel wie zuletzt. Sie hat auch gerade in der defensiven Formation der BVB zumeist in einer Art 4-4-2-Anordnung Tendenz zu 4-4-1-1. Reus hat sich da im Defensivspiel relativ stark an Leipzig Sechser Sabitzer orientiert. Haaland hat versucht, gelegentlich ein bisschen Druck auszuüben auf die Innenverteidiger, namentlich auf Upamecano, mit dem er sich ein sehr, sehr interessantes Duell geliefert hat über die komplette Spielzeit. Ansonsten Hang zum Zug in die Mitte natürlich zu erkennen bei Sancho und Reyna. Sagt Spielaufbau, Dortmund wie immer versucht, nach Möglichkeit über die Sechs zu spielen, wurde von Leipzig relativ gut unterbunden, deshalb viel auch wieder über die Außenverteidiger passiert, mit eher weniger großem Erfolg, aber ich glaube, dazu kommen wir gleich noch. Ich würde das Ganze, ja, die ganze Erzählung jetzt mal mit der Leipziger Taktik sozusagen einleiten. Auf dem Papier nicht so ganz einfach eine Anordnung zu finden, wie Leipzig aufgetreten ist, weil Leipzig mit dem Ball und gegen den Ball sehr unterschiedliche Ausrichtungen hegt. Ich fange mal an so mit der Perspektive, wie Leipzig mit dem Ball aufgetreten ist. Da hat Leipzig, die mit Goulagy im Tor angefangen haben, mehrheitlich aus einer Dreierkette aufgebaut. Wie gesagt, Upamecano, der zentrale Spieler in der Dreierkette, mit seinen unbestrittenen Qualitäten im Aufbau, da sicherlich auch die sinnvolle Besetzung gewesen, hat eher so ein bisschen zurückgezogen gespielt, an den Seiten begleitet von Orban, der so eine halbrechte Position eingenommen hat. Halstenberg hat die halblinke Position eingenommen. Tyler Adams und Angelinho haben ja, im eigenen Ballbesitz die Flügel bekleidet, haben sehr weit hochgeschoben, standen dabei auch sehr breit. Warum, kommen wir gleich dazu. Sabitzer hat im Ballbesitz mehrheitlich als alleiniger Sechser gespielt. Dani Olmo und Amadou Haidara haben davor so die Halbräume bekleidet. Haidara halb links, Dani Olmo halb rechts. Forsberg hat sich bei eigenem Ballbesitz mehr in den Zehnerraum bewegt und Paulsen war vorne dann die alleinige Spitze. Ja, aus der Erzählung jetzt könnt ihr schon ungefähr ableiten, wie Leipzig ja gerade, wenn Dortmund Tiefstand gespielt hat. Upamecano war so der zentrale Aufbauspieler. Orban, Halstenberg leicht schräg davor. Haben so versucht, natürlich eine klare Überzahl im Aufbau zu schaffen. Meistens alleine gegen Haaland. Somit war es eigentlich kein Problem, sozusagen die erste Linie des BVB zu überspielen. Wie schon vorher erwähnt, hat Reus mehrheitlich sich an Sabitzer orientiert, sodass im Grunde Leipzig mit so einer Art Raute aufgebaut hat hinten, immer wieder diagonale Passlinien, auch da schon, ja, hat man gesehen, also diagonal schon von Upamecano zu Orban oder Halstenberg, diagonal davor auch oft anspielbar gewesen, eben Sabitzer, wenn er sich von Reus hat lösen können. Dortmund hat es so eigentlich im Prinzip nicht geschafft, die erste Linie im Spielaufbau, oder den Spielaufbau von Leipzig da schon zu stören. Davor, das ist, glaube ich, so der Kern dessen, was Leipzig eigentlich vorhatte, war so eine Art Fünferlinie. Wie schon gesagt, Haidara und Dani Olmo haben sich in den Halbräumen positioniert und nach Möglichkeit zwischen den Linien. Also vielleicht dazu Erklärung, die Halbräume, wenn man sich das so vorstellt, sind im Prinzip so zwischen den Innen- und Außenverteidigern einer Viererkette. Und wenn wir zwischen den Linien sprechen, meinen wir natürlich zwischen der Mittelfeldlinie und der Verteidigungslinie des BVB in dem Fall. Also haben sie sich sozusagen genau in diesen Pockets da bewegt. Ja, Forsberg dagegen hat sich dann im Zehnerraum positioniert. Damit haben sie sozusagen drei Spieler in einem relativ zentralen Raum gestellt. An den Flügeln begleitet von Angelinho und Tyler Adams, die bei kontrolliertem Ballbesitz Leipzigs meistens sogar auf der Höhe von eben diesen drei Spielern gespielt haben. Und das ist im Prinzip der richtig interessante, die interessante Bewegung, die Leipzigs Spiel da auch irgendwo ausmachen sollte. Nämlich, dass es für Borussia Dortmund sehr, sehr schwer ist, gleichzeitig diese drei Spieler im Zentrum wirklich aus dem Spiel zu nehmen und Druck auf die Außen auszuüben. So hat Leipzig immer wieder die Möglichkeiten gehabt, die Außenposition mit ins Spiel einzubinden. Ja, wenn Dortmund rüberschiebt nach außen, um dann Druck auf Angelinho oder Adams auszuüben, ko konnte oder hat Leipzig versucht, dann immer wieder entweder diagonal sozusagen in die Halbräume einen Ball hinter die Kette zu stecken, um da einen der beiden Halbraumspieler ins Spiel zu bringen. Anderer versucht natürlich dann, sie direkt zwischen den Ketten da anzuspielen, sodass sie da aufdrehen und dann wiederum Schnittstellenpass spielen können. Das hat allerdings nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Doch bevor ich darauf eingehe, vielleicht noch ein kurzer Blick auf Paulsen. Paulsens Rolle auch sehr, sehr wichtig für das Leipziger Spiel. Hat vor allem sich immer wieder auf Höhe der Innenverteidiger bewegt, hat mit tiefen Läufen versucht, auch Tiefe ins Spiel zu bringen und den Raum zwischen den Ketten zu vergrößern. Eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die nicht so wahnsinnig glamourös ist. Da kommt man wenig in Ballbesitz, da hat man wenig Möglichkeiten, selbst mit dem Ball zu glänzen. Hat er aber für die Mannschaft übernommen. Dortmund hat es allerdings, und das ist, glaube ich, das größte Lob, was man ihnen da aussprechen muss, sehr, sehr gut gemacht, haben das konsequent verteidigt, haben Leipzig keine Möglichkeit gegeben, sich im Zehnerraum oder in den Halbräumen zwischen den Ketten aufzudrehen, sodass im Prinzip Leipzigs Spiel, eben den Ball in die Schnittstellen zu spielen, um torgefährlich zu werden, das hat überhaupt nicht funktioniert und das führte letztendlich auch dazu, dass Leipzig trotz Feldüberlegenheit in Halbzeit 1 im Prinzip gar nicht zu Abschüssen gekommen ist. In der ersten Halbzeit hat Leipzig sich 0,06 Expected Goals rausgespielt, was an der Stelle auf jeden Fall als Kompliment für die Dortmunder Defensive aufzufassen ist, die das wirklich mit großer Leidenschaft und Hingabe gemacht haben, allerdings auch ja nicht übermäßig stark getestet worden sind, weil Leipzig ehrlicherweise auch nicht so scharf und sauber im Passspiel war, wie man das vielleicht manchmal von ihnen gewohnt ist. Viele technische Fehler, viele leichte Abspielfehler, also da fehlte auch einiges. Konnte man in der Gesamtbetrachtung auch ganz gut sehen, beide Mannschaften mit einer relativ schwachen Passquote. Dortmund 77%, Leipzig 82%. Also das ist jetzt kein Bundesliga-Top-Niveau gewesen in dieser Hinsicht. Was aber auch, und dazu kommen wir jetzt, mit der defensiven Vorgehensweise beider Teams zusammenhängt. Leipzig ist in der Hinsicht auch sehr interessant, weil sie defensiv ganz anders spielen als offensiv. Sie behalten im Prinzip auch nicht ihre Positionen bei. Defensiv bewegt sich Leipzig mehrheitlich in einer Art 4-4-2-Anordnung. Wie gesagt, Forsberg verteidigt da auf jeden Fall neben Paulsen versuchen beide die Innenverteidiger zu beschäftigen. Angelinho war da klar linkes Mittelfeld, Dani Olmo war im rechten Mittelfeld, Sabitzer und Haidara im Zentrum. Da haben sie gelegentlich ein bisschen variiert, haben nicht immer nebeneinander gespielt. Manchmal hat Haidara auch deutlich vor Sabitzer gespielt, dass sie da auch eine Rautenform angenommen haben. Tyler Adams dagegen wirklich zurückgerückt in die Viererkette, hat einen klassischen Rechtsverteidiger gespielt, Halstenberg einen Linksverteidiger, Orban und Upamecano im Zentrum. Motiv dessen war ganz klar, dass man sich da an Dortmund orientiert, um mannorientiert pressen zu können. Leipzigs Ziel war immer wieder, und das war gut sichtbar, den Spielaufbau von Hummels wegzulenken, von Hummels den Ball rüberzuschieben, sozusagen durch das Anlaufverhalten zu Akanji, und das erklärte Pressingopfer, und auch das war relativ offensichtlich, war Thuram Meunier. Dortmund hat es deshalb immer wieder, oder hat es in der ersten Halbzeit deshalb sehr selten geschafft, sich wirklich spielerisch aus einer Pressing-Situation zu befreien. Gerade bei Meunier kam es immer wieder zu Ballverlusten. Nicht ganz zufällig war mit 17 Fehlpässen auch der Spieler auf dem Platz, der die meisten Fehlpässe gespielt hat. In der Hinsicht muss man also auch definitiv zugeben, dass Leipzigs Plan da auf jeden Fall aufgegangen ist. Was man da auch sagen muss, gerade in der ersten Halbzeit hat Dortmund sich sehr wenig erarbeiten können, hatten große Probleme im Spielaufbau, der Ball war sehr schnell weg, haben sich tatsächlich auch 0,00 Expected Goals in der ersten Halbzeit herausgespielt, also war sehr wenig, war von Dortmunder Seite aus sehr kampf- und defensiv orientiert, ohne offensiv irgendwie glänzen zu können, haben Reiner und Sancho nicht wirklich ins Spiel bringen können, genauso wenig wie Haaland. Auch lange Bälle hinter die Kette von Leipzig haben nicht funktioniert, obwohl man da mit Haaland, der sicherlich auch einen vielversprechenden Spieler hatte. Auch da muss man vielleicht sagen, dass Haaland mit seinem Tempo allerdings auf einen Gegenspieler getroffen ist, der ihm da in sehr wenig nachsteht. Beide waren jeweils die schnellsten Spieler auch in dem Spiel für ihr Team. Beide mit knapp über 34 km/h Topgeschwindigkeit. Ich glaube, Haaland noch mit leichten Vorteilen, aber es spricht natürlich auch eine deutliche Sprache, dass Upamecano da in der Form mitgehen konnte. Nichtsdestotrotz muss man das auf jeden Fall kritisieren, dass Dortmund da sehr, sehr wenig im Spielaufbau hervorgebracht hat. Doppel-6 wurde da gut aus dem Spiel genommen. Da waren vor allem eben Sabitzer und Haidara im Wechsel immer wieder gut dran. Hat Leipzig extrem gut gemacht. Aber Dortmund auch, wie gesagt, nicht besonders gut. Haben es auch nicht geschafft, da in der Tiefe Anspielstationen zu bieten. Ich glaube, da wären gerade Reiner und Sancho gefordert gewesen, sich da von ihren Gegenspielern zu lösen und sich vielleicht im Rücken von Haidara oder Sabitzer so zu positionieren, dass sie anspielbar wären, hat leider nicht funktioniert. Wenn wir nochmal kurz auf Leipzigs Spielaufbau gucken, konnte man gut sehen, wie gesagt, Fokus auf diagonale Pässe im Spielaufbau, um Linien zu brechen. Leipzig verwendet da immer wieder gern das allseits beliebte Steil-Klatsch-Prinzip, also erst ein steiler Pass, um die Linie zu brechen, dann klatschen lassen, um die nachrückenden Spieler wieder mit ins Spiel zu nehmen und um wieder immer mehr Spieler auch vor dem Ball zu haben als mögliche Anspielstation. War gut sichtbar dazu, wie gesagt, auch die klassische Ausrichtung mit Breite im letzten Drittel, etwas, was Borussia Dortmund auch insbesondere immer wieder abgeht. Das macht Leipzig sehr, sehr gut, dass sie da eben auch Breite im letzten Drittel schaffen, um den Gegner da auch wirklich beschäftigen zu können und um auch eben diese Halbräume und den Zehnerraum freispielen zu können, um von da aus gefährlich werden zu können. Das insbesondere hat natürlich jetzt nicht geklappt, ist aber die Überlegung, die in der Theorie zumindest dahinter stand. Zum Spielverlauf der ersten Halbzeit muss man, glaube ich, nicht mehr allzu viel sagen. Viele Chancen sind da einfach nicht entstanden. Es sind Abschlüsse, glaube ich, ein sehr harmloser Abschluss von Paulsen, ein harmloser Abschluss von Dani Olmo. Und das soll es dann auch gewesen sein. Die zweite Halbzeit war da dann schon ein bisschen anders. Man hat gemerkt, dass beide Teams sich ein bisschen von ihren taktischen Zwängen befreit haben.
Ja, da hat der Christoph recht. Die zweite Halbzeit ist natürlich die spannendere, auch die, wo die wichtigen Tore für die Borussia gefallen sind und vor allen Dingen die, die ja jetzt auch im Umfeld durchaus wieder für ein bisschen Euphorie sorgt, nachdem man sich ja auch so danach gesehnt hat. Und das wollen wir natürlich jetzt gleich auch noch aus Christophs Sicht weiterhören. Ich mache nur hier die kleine Pause jetzt einmal, habe ihn unterbrochen, damit wir ihn dann gleich nach der Pause direkt weiterhören. Da kriegt er dann noch gar nicht groß von mir das Gesabbel, sondern wir können weiter Christoph zuhören, wie er das Spiel eben auch taktisch gesehen hat. Ich glaube, die zweite Halbzeit, die Umstellung Leipzigs, das ist der ganz große Knackpunkt gewesen und deswegen wird das jetzt nochmal richtig spannend. Deswegen die kleine Pause, um euch am Ball zu halten und dann geht es nochmal weiter mit Christophs zweiter Hälfte und dem Leipzig-Spiel. Also bleibt dran und dann bekommt ihr die volle Packung quasi hinterher.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Dass da dann sich auch mehr Räume ergeben haben. Beim BVB gab es dann ja inzwischen auch schon eine personelle Änderung. Emre Can ist reingekommen für den leider schwer verletzten Axel Witzel. An dieser Stelle auch nochmal gute Besserung an den Belgier. Mit diesem personellen Wechsel hat sich natürlich auch die Statik des Spiels von Borussia Dortmund ein bisschen verändert. Witzel eher so der Spieler für Ballkontrolle, der ein bisschen pressingresistenter ist. Can so ein bisschen ja, die hemdsärmeligere Ausführung, mit ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr Esprit nach vorne vielleicht auch, aber ohne die große technische Sauberheit, was sich natürlich dann irgendwo auch ja, in Ballverlusten wiedergespiegelt hat, war natürlich dann auch nicht unbedingt vorteilhaft, wenn man an den Spielverlauf der ersten Halbzeit zurückblickt, aber hat trotzdem dem Spiel nicht unbedingt schlecht getan. An der Stelle muss ich vielleicht auch nochmal sagen, dass Emre Can ein sehr gutes Spiel gemacht hat aus meiner Sicht. Von daher war das vielleicht auch nicht die große Schwächung. Aber wie schon versprochen, blicken wir mal in die zweite Hälfte. Und da war so der erste Schlüsselmoment sicherlich das 1:0. Und wenn man sich so die Entstehung des 1:0 anguckt, ist es auch schon relativ interessant, ist ein Einwurf aus der eigenen Hälfte. Meunier führt ihn auf der rechten Seite aus und da schafft es Haaland tatsächlich mal, und das ist wirklich sehr wichtig in dem Zusammenhang, den Ball gegen den herausrückenden Halstenberg zu behaupten, und man sieht, dass in dem Zweikampf Upamecano und Orban sich eher nach hinten absetzen, um die Tiefe zu sichern, aber keiner ist direkt an Reus dran. Und Haaland schafft es mit einem guten ersten Kontakt, sich aufzudrehen, sich nach vorne zu drehen, dann Reus anzuspielen, dann kommt aufgrund der widersprüchlichen Vororientierung Upamecano nicht in den Zweikampf gegen Reus, und Haaland löst sich dann auch von Halstenberg relativ leicht, der einfach nicht mehr hinterherkommt. Und dann sieht man ganz gut, sind es eben drei Dortmunder, also Reus, Haaland und Sancho, auf zwei Leipziger, die noch eingreifen könnten, Orban und Adams. Orban schiebt ja mehr oder weniger halbherzig auf Haaland, der legt gut in den Rückraum, Reus brillant mit der Hacke weiter, Adams ist inzwischen zu ihm eingerückt, kann deshalb nicht mehr eingreifen, als Sancho hinten am zweiten Pfosten an den Ball kommt, der verwertet sauber. Einerseits sicherlich da ein taktischer Fehler der Leipziger Hintermannschaft, eben dass sie einerseits keine Zuordnung zu Marco Reus gefunden haben. Ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt, dass weder Upamecano noch Orban sich wirklich Richtung Reus orientiert haben, wahrscheinlich weil sie nicht damit gerechnet haben, dass Haaland sich so schnell im Zweikampf gegen Halstenberg aufdrehen kann. Da sicherlich auch problematisch, dass Halstenberg den Zweikampf da in der Form verliert, ist aber sicherlich auch einfach der individuellen Klasse von Erling Haaland geschuldet, der mit seiner Physis natürlich sehr schwer in den Griff zu bekommen ist, auch wenn Halstenberg da auch einiges entgegenzusetzen hat. Danach ist es extrem schwer zu verteidigen, weil Dortmund das mit super hohem Tempo spielt. Allerdings muss man auch sagen, finden Adams und Orban keine gute Zuordnung. Ich glaube, dass Orban da wahrscheinlich am ehesten noch versuchen hätte können, Haaland so zu attackieren, dass er Reus nicht anspielen kann. Adams hätte vielleicht einen Kompromiss gehen können zwischen Reus und Sancho, aber letztendlich war die 3-gegen-2 Situation auch nicht mehr wirklich gut aufzulösen für Leipzig. Von daher ist der Fehler auf jeden Fall vorher zu sehen. Und von da an war es ein ganz anderes Spiel. Also das 1-0 war wirklich ein absoluter Knackpunkt. Darauf hat Nagelsmann dann auch reagiert, hat in der 61. Minute, also gut 5 Minuten nach dem Tor, Sørloth für Forsberg und Klostermann für Sabitzer gebracht, hat seine Formation verändert, von Dreieraufbau jetzt auch in Ballbesitz zum Aufbau aus einer Viererkette. Klostermann hat da die Rolle eingenommen, Adams hat sich ins Zentrum gezogen neben Haidara. Und dann wirklich vorne drin mit Sørloth und Paulsen wirklich zwei Brecher, zwei Spieler, die Innenverteidiger die Dortmunds Innenverteidigung richtig beschäftigen sollten, auch Anspielstationen für hohe Bälle sein sollten. Also auch da nochmal der Versuch, die Dortmunder Defensive, die bis dahin sehr wenig gefordert war, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zu fordern, nochmal anders zu beschäftigen. Ich glaube, das ist ein durchaus legitimer und sinnvoller Versuch, weil die Dortmunder Hintermannschaft sich natürlich auch auf eine gewisse Spielweise der Leipziger eingestellt hat. Jetzt vor allem auch zumindest in dieser Phase, wo es dann zwei Stürmer auf zwei Innenverteidiger sind, auch keinen numerischen Vorteil mehr. Eine recht gute, nachvollziehbare Lösung. Nichtsdestotrotz hat man auch gemerkt, dass der Leipziger Spielaufbau dadurch nicht einfacher geworden ist, weil sie natürlich hinten die Überzahl um 1 reduziert haben. Das heißt, dass es für sie nicht mehr so leicht war, sich durchzuspielen. Man muss da sicherlich auch sagen, dass jede Mannschaft nach so einer gravierenden Umstellung vielleicht dann auch ein paar Minuten braucht, um sich wirklich zu finden, trotz der großen Flexibilität, die diese Mannschaft grundsätzlich hat. So. Deshalb war auch direkt nach diesem Wechsel noch kein nachhaltiger Effekt zu spüren. Und dann muss man auch Terzic an der Stelle einfach mal loben. Der hat auch relativ schnell reagiert, hat in der 69. Minute gewechselt, hat Zagadou für Delaney gebracht, hat damit auf Dreierkette umgestellt, um wieder hinten auch eine numerische Überzahl zu schaffen. Auch sicherlich um Hummels, der ja gerade auch mit dem Tempo, das Sørloth durchaus hat, zum Beispiel auch in Probleme kommen könnte, um ihn da ein bisschen zu schonen. So konnte man dann eine relativ klare Mann-zu-Mann-Zuordnung treffen, ohne in Unterzahl zu geraten. Insgesamt auch eine Formation, die Borussia Dortmund dann eher in Sachen Konter in die Karten spielt. So sollte es denn ja auch kommen. Nagelsmann hat seinerseits dann auch nochmal reagiert, hat Wang noch dazu reingebracht, einfach um noch einen zusätzlichen offensiven Impuls zu setzen. Und zwar in der 71. Minute. Und das ist dann sozusagen auch der Schlüssel gewesen für das zweite Dortmunder Tor. Weil letztendlich genau diese Einwechslung von Wang dazu geführt hat, dass die Leipziger im Mittelfeldzentrum, wo sie ja ohnehin jetzt durch die Umstellung noch zwei Spieler hatten, in Probleme gekommen sind. Da waren sie noch nicht ganz sortiert und dann kam es ein Ballverlust. Wang und Adams, die da an der Stelle gerade das Zentrum gehalten haben, später sollte Wang nach vorne gehen und durch Olmo in der Position vertreten werden, aber da war es noch Wang und Adams beide auf einmal überspielt. Haaland hat sich da auch sehr stark dann durchgesetzt, gegen, ich glaube, 4 Spieler waren es sogar. Zuerst hält er Adams von sich fern, Orban, Olmo kommt nicht mehr in den Zweikampf und spielt da den gut selbst in die Tiefe, setzt sich am zweiten Pfosten gut ab, das kann man dann schon sehen, steht da zwischen Halstenberg und Orban, Dortmund spielt es da aber nochmal ein bisschen weiter aus. Sancho legt den Ball in den Rückraum. Can spielt ihn wieder rein auf den mittlerweile eingerückten Guerrero. Der legt ihn nochmal geschickt mit der Hacke raus auf Sancho, weil der einfach in einer besseren Position ist, um den Ball nochmal reinzubringen. Und am zweiten Pfosten hat sich Haaland mittlerweile ja, hinter Halstenberg positioniert, geht mit Tempo in den Ball, setzt sich gut durch und köpft ein. Also ein sehr schönes Tor, bei dem man verschiedene Aspekte gut sehen kann. Einerseits, wie gesagt, diese Unordnung, die durch den Wechsel bei Leipzig im Mittelfeld entstanden ist. Sicherlich ein sehr unglückliches Timing. Dann wiederum eine gute Kombination zunächst von Dortmund. Haaland setzt sich gut durch, haben diese Unordnung ausgenutzt, spielen es raus und dann behalten vor allem alle Spieler die Übersicht, sodass Sancho am Ende relativ frei und mit großer Übersicht flanken kann. Auch gut, dass Guerrero nicht aus der Position im Zentrum auf Zwang versucht hat, einen Abschluss zu kreieren, sondern den Kopf oben behalten hat und letztendlich immer wieder beeindruckend, wie gut sich Haaland dann am Ende positioniert, hat sich extrem clever verhalten am zweiten Pfosten und mit seiner Physis kann er sich denn da einfach durchsetzen. Ja, und ab dem Zeitpunkt muss man sagen, war das Spiel dann irgendwann auch irgendwo auch schon vorentschieden, weil Dortmund irgendwie nicht den Eindruck erweckt hat, dass sie hinten so wahnsinnig viel zulassen und an der Stelle haben sie sich auch ja, so ein bisschen an der eigenen Spielfreude schon berauscht, wie man an dem Tor auch gut sehen kann. Also wenn die Offensive von Borussia Dortmund erstmal so in Fahrt kommt, ist sie auch wirklich dank der individuellen Klasse sehr, sehr schwer einzubremsen. Und das hat man dann im weiteren Verlauf auch gesehen. Es sollte ja letztendlich auch nicht bei dem Tor oder bei dem 2:0 bleiben. Erling Haaland hat wenig später auch noch ein drittes nachgelegt, also nicht sein drittes, sondern das 3:0. Auch das wieder ein sehr, sehr schönes Tor. Muss man sagen, vor allem, glaube ich, ja gut, Guerrero legt den Ball auf Marco Reus im Zentrum und der kriegt nicht genug Druck von Willi Orban, der auch da die Schnittstelle aufgemacht hat, weil er rausrückt und Reus spielt einfach wirklich einen perfekten Ball. Also perfekt von der Positionierung, weil er nicht viel Platz nach links und rechts hatte, ohne dass ihn den Verteidiger abfängt. Dann auch perfekt im Tempo, sodass Gulagi nicht rankommt. Und Haaland macht es dennoch einfach gut, behält die Ruhe, behält die Übersicht und geht an ihm vorbei, schiebt ein. Wirklich gut gemacht. Absolutes Statement für das Selbstvertrauen, was dann in der Mannschaft auch herrschte. Und genau dann hat Dortmund eben seine Qualität. Die BVB-Offensive ist einfach immer gut, wenn man ihr Platz gibt, wenn man ihr die Möglichkeiten gibt, hinter die Ketten zu spielen, das Tempo auszuspielen und vor allem auch wirklich die technische Qualität auszuspielen. Und Leipzig, auch getriggert durch das 1:0, hat mehr oder ist mehr Risiko eingegangen, hat höher geschoben, war nicht mehr so diszipliniert in der Defensive und das wird dann einfach von dieser Mannschaft auch bestraft. Deshalb glaube ich, ist Leipzig auch für den BVB irgendwo ein dankbarer Gegner, weil sie selbst sehr initiativ sein wollen, weil sie auch selbst vor allem gewinnen wollen und nicht vorrangig darauf abgestellt sind, die Stärken des BVB zu neutralisieren. Dazu kam natürlich, dass der Spielverlauf Dortmund so ein bisschen in die Karten gespielt hat. Und dann einfach auch wieder die individuelle Qualität ist dann vielleicht auch einfach noch ein Stückchen größer bei Borussia Dortmund, was man an der Stelle auch immer gut sehen kann, vor allem beim 1:0. Der Vollständigkeit halber vielleicht auch nochmal das 3:1 durch Sörloth. Hinten raus ein bisschen ärgerlich, dass man da noch ein Gegentor gefangen hat. Macht Leipzig aber fairerweise auch ganz gut gegen eine Dortmunder Mannschaft, die nicht mehr mit voller Inbrunst verteidigt. Zuerst brannt ein bisschen Lachs im Mittelfeld gegen Adams. Ja, aber da sieht man dann auch ganz gut, Olmo bindet seine Gegenspieler im Zentrum. Meunier kommt nicht mehr rechtzeitig raus, um die Flanke von André Linho zu verhindern. Im Zentrum fehlt so ein bisschen die Abstimmung. Zagadou, Hummels und Akanji stehen im Raum, können aber nicht wirklich was machen. Sörloth setzt sich im Rücken von Zagadou ab, der wirklich ein schlechtes Timing hat. Köpft zunächst ja noch halbwegs Birki an, der auch gut reagiert, muss man vielleicht auch mal sagen. Und dann im Abstauber schiebt er sich herein. Aber da muss man den Fehler auf jeden Fall dann bei Zagadou sehen. Sehr schlechtes Timing im Kopfball. Guerrero dahinter sieht natürlich erstmal nicht glücklich aus, weil er den Gegenspieler natürlich sieht, aber nichtsdestotrotz darf das Zagadou da einfach nicht passieren. Gerade wenn du drei Innenverteidiger hast, sollte es möglich sein, sich auch da an den Gegenspielern zu orientieren und unterm Ball durchspringen, ist natürlich immer so eine Sache. Da sieht man einfach nicht gut aus. Nichtsdestotrotz, um das jetzt auch mal zu einem Ende zu bringen, ein verdienter Sieg, einfach aufgrund der besseren Chancen, nicht unbedingt aufgrund der besseren Spielanlage. Ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit war Leipzig die bessere und dominantere Mannschaft. Der BVB hat sich sehr, sehr schwer getan, brauchte erstmal sozusagen das erlösende 1:0, um dann auch im weiteren Spielverlauf vermehrt Räume vorzufinden, die man dann eben reinspielen kann. Da hat der BVB einfach seine Stärken, da hat er mit Haaland, Sancho, Reus, und auch Reiner, der an diesem Tag nicht so wahnsinnig viel glänzen konnte, aber auch mit diesen Spielern einfach das nötige Material, um da reinzugehen. Wenn der BVB erstmal in den Fluss kommt, mit Selbstvertrauen spielt, dann sind sie einfach sehr schwer aufzuhalten. Sodass ich so zusammenfassend einfach sagen würde, dass es in erster Linie ein Sieg der individuellen Qualität war. Es war nicht ausgecoacht, es war nicht überlegen, aber es war einfach ein Sieg der individuellen Qualität, über die diese Mannschaft einfach verfügt, und die sie auch immer wieder mal abrufen kann. Leider nicht in der Konstanz, wie wir uns das alle wünschen würden, aber sie ist dazu in der Lage, immer wieder solche Spiele hervorzubringen gegen eine Leipziger Mannschaft, die gerade in der ersten Halbzeit sehr gut eingestellt war, die in der zweiten Halbzeit aber auch ein wenig den Faden verloren hat, die, glaube ich, von den Wechseln nicht zwangsläufig profitiert hat. Ich habe ja auch ich denke, gut dargelegt, an welchen Stellen die Wechsel denn eben eher negative Wirkungen entfaltet haben. Nichtsdestotrotz muss man sagen, konnte man schon sehen, warum Leipzig auch nach wie vor über dem BVB steht. Ich glaube, da ist gerade taktisch und ja, in der Mannschaftsentwicklung einfach ein bisschen mehr vorhanden als derzeit beim BVB vorhanden ist. Also man hat mit diesem Sieg trotzdem auch noch in gewisser Weise Hausaufgaben aufbekommen. Das ist zumindest die Perspektive, die ich jetzt einnehmen würde. Ein lobendes Wort vielleicht am Ende auch nochmal für die Defensive, die das wirklich mit großer Leidenschaft, mit viel Aufmerksamkeit gespielt hat. Es war wirklich gut, gegen so einen Gegner so wenig zuzulassen. Das spricht auf jeden Fall für sie. Letztendlich waren es auch bei Leipzig 1,59 XG, die sie rausgespielt haben, wobei man auch sagen muss, ja, 0,94 davon fallen letztendlich auf Sörlots Tor zurück. Weitere 0,51 auf den Kopfball direkt vor dem Tor, das heißt letztendlich in einer Szene. Somit bleibt im Prinzip nicht mehr wirklich viel nach. Und das kann man sich auf jeden Fall ans Revier heften als wirklich gute Defensivleistung gegen einen sehr starken Gegner. Andererseits offensiv natürlich auch fast alles, was man sich rausgespielt hat von den 2,57 XG, fast alles auch die Tore. Gute Möglichkeiten gab es eigentlich, glaube ich, im Prinzip nur sonst von Haaland, der ich glaube am Außenpfosten gescheitert ist, aber auch sonst nicht so bahnbrechend viel. Also fehlt auf jeden Fall in der Gesamtentwicklung noch einiges. Gerade der Spielaufbau, wie gesagt, war nicht einer Mannschaft von Borussia Dortmund entsprechend. Das ist zu wenig, das muss man anprangern. Genauso ja, das Kreieren von Chancen gegen einen gut sortierten Gegner hat nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Erst als Leipzig selbst bedingt durch das 1:0 aufgemacht hat, wurde es besser. Trotzdem würde ich vorschlagen, nehmen wir auf jeden Fall das Positive aus diesem Spiel mit und wir nehmen vor allem auch gerne diese 3 Punkte mit und damit würde ich dann auch schließen und das Wort zurück an Julius geben. Vielen Dank, ich hoffe, wir hören uns bald wieder und bis dahin, liebe Grüße, Christoph.
Das war der liebe Christoph Albers mit seiner ausführlichen Taktikanalyse zum letzten Spiel. So, also auch das haben wir heute nochmal wirklich ausführlich erledigt bekommen. Zurückgeblickt aufs letzte Spiel, auf den sehr wichtigen Sieg im Spitzenspiel gegen Leipzig von Borussia Dortmund. Christoph hat es ja auch schon in seiner Analyse durchaus klar gemacht. Das war jetzt nicht alles Gold, was man da gesehen hat. Und auch in den Wochen zuvor unter Terzic habe ich jetzt noch keinen riesigen Aufschwung erlebt. Da wollen wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, über den Trainerwechsel, den wir hier auch noch gar nicht behandelt haben, und über das, was ich persönlich darüber denke. Das heißt, wir haben jetzt Christoph gehört mit sehr, sehr interessanten taktischen Auseinandersetzungen, und gleich reden wir nochmal generell über den Trainerwechsel. Das schließen wir hier direkt an. Bleibt da also dran, dann hört ihr mich auch noch ein bisschen mehr erzählen heute, außer natürlich sowieso schon der Einstieg in diese Folge. Aber wie gesagt, gleich geht's nochmal weiter mit mir.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
So, da sind wir ein weiteres Mal zurück hier bei BVB. Eben haben wir Christoph gehört, jetzt bin wieder ich, Julius, für euch am Start. Und das nächste Thema, über das wir hier natürlich auch noch ein, zwei Worte verlieren wollen, das ist der Trainerwechsel von Lucien Favre zu Edin Terzic und das, was wir anschließend gesehen haben. Und um erstmal vielleicht direkt einzusteigen mit dem Positiven. Ich weiß, dass der Trainerwechsel bei vielen, die so ein bisschen Favre-müde waren oder Favre-Fußball-müde vor allen Dingen, eine gewisse Euphorie direkt ausgelöst hat. Terzic ist jemand, der ist charismatisch, der klassische Vergleich kommt natürlich direkt bei den Pressekonferenzen, der da mehr einfach viele Zuschauer abholt. Man hat auch aus Vereinssicht relativ clever, das unterstelle ich jetzt einfach mal, natürlich die Karte des Ur-Dortmunders, des echten Borussen gespielt, die natürlich gut ankommt, auch zu Recht natürlich, also das ist gar kein Vorwurf, sondern das sind die positiven Sachen, die damit zusammenhängen und damit schon eine gewisse Aufbruchsstimmung wieder kreiert in einer Situation, gerade nach der hohen Niederlage gegen Stuttgart war es halt, ja, es war auf jeden Fall Zeit für ein Statement. Beim BVB hat man sich dazu entschieden, den Trainer zu entlassen, und das ist ja prinzipiell erstmal auch in Ordnung, und die Ergebnisse seitdem bis auf das Union-Spiel sind ja auch wieder im Bereich dessen, was man sich vorstellt. Man ist wieder auf Kurs Richtung Champions-League-Qualifikation. Deswegen ist das Ganze natürlich erstmal ja nicht komplett von der Hand zu weisen, dass es vielleicht sinnig war. Trotzdem würde ich gerne noch ein paar Gedanken zu dieser ganzen Geschichte und wie sie sich entwickelt hat loswerden. Und die werden sich jetzt auf die kritischen Aspekte konzentrieren. Um das nochmal vorher zu sagen, das ist keine generelle Abrechnung. Ich bin nicht unglücklich mit der Situation, dass Terzic jetzt an der Seitenlinie steht. Nur gibt es ein paar Aspekte, die mir an dieser Geschichte schon irgendwie aufgestoßen sind, wie sie abgelaufen sind. Und der Hauptpunkt, den ich sehr kritikwürdig finde in dieser ganzen Geschichte, ist eben, dass man ganz klar gemerkt hat, dass der BVB relativ planlos in diese Situation geraten ist. Man hat im Sommer beschlossen, Favre soll das letzte Jahr machen. Wahrscheinlich hat man auch schon vorher beschlossen, man hört ja jetzt sehr, sehr viel über Marco Rose, dass es da Kandidaten gibt, die dann im nächsten Sommer übernehmen sollen, dass Favre also sein letztes Vertragsjahr einfach vollziehen lässt und dann geht's weiter. Und mit Favre hat es ja eigentlich auch ganz gut tabellarisch geklappt in den letzten beiden Jahren davor. Da wird man jetzt nicht groß was ändern wollen. Dann ist man in die Saison gegangen und meiner Meinung nach hat Dortmund ja wirklich relativ lange zu Beginn der Saison sehr stabil gewirkt. Viele haben, wir unter anderem auch, hier drüber geredet, dass vielleicht der breite Kader sogar eine Chance ist. Es wirkte so, als wäre Dortmund weniger beeindruckt von dem engen Spielplan als andere Vereine. Dann kam diese Phase, wo es eben auf einmal wieder nicht so gut aussah, wo man dann eben auch unter anderem gegen Stuttgart verloren hatte und dann hat man eben Favre entlassen. Und meiner Meinung nach ist das Ganze schon sehr reaktionär gewesen, heißt, man hat da wirklich nur reagiert. Das war nicht so, dass der Verein da irgendwie im Fahrersitz war. Man hätte, also man kann fast davon ausgehen, wie die ganze Geschichte abgelaufen ist, wenn es ein 2-1 oder ein 1-2 nur gegen Stuttgart gewesen wäre, wäre Favre immer noch Trainer. So hat man sich irgendwie gemüßigt gefühlt, irgendwas Neues zu machen, hatte jetzt aber auch keinen wahnsinnig guten Kandidaten in der Hinterhand, beziehungsweise, also nichts gegen Terzic, aber man hatte keinen Kandidaten in der Hinterhand, der langfristig übernehmen soll, weil man ja eben auch schon wusste, Marco Rose oder wer auch immer ein anderer Kandidat soll eigentlich im nächsten Sommer kommen. Das heißt, man hat sich selber in eine Situation gebracht, wo man mitten in der Saison den Trainer entlässt, mit dem man eigentlich dringend bis zum Sommer arbeiten wollte, um den Platz dann zu übergeben an einen geplanten Kandidaten. Und man brauchte jetzt jemanden, der einerseits das Team wieder in die Spur bringt in einer sehr schweren Phase, andererseits aber jemanden, der vielleicht gar nicht den Anspruch vertritt, über den Sommer hinaus bleiben zu wollen. Und das geht ja teilweise schon schwer zusammen. Am Ende hat man sich dann für den Co-Trainer von Lucien Favre entschieden. Nicht Manfred Steffes, der musste mit dem Schweizer gehen, sondern eben für Edin Terzic, der einiges mitbringt. Wie gesagt, auch gerade eben auf der charismatischen Ebene, auch für die Fans, glaube ich, eine gute Geschichte ist. Aber der eben, ja, nicht ja untrennbar vom Favre-Fußball ist, den wir gesehen haben, der manchen Fans übel aufgestoßen ist. Er war Teil dieses Trainerteams und da muss man auch ganz fair sein. Es gibt da drei Leute, die größer in der Öffentlichkeit standen. Natürlich Lucien Favre voran, dann Manfred Steffes und dann Edin Terzic. Das fand ich schon ein bisschen befremdlich, wenn man wirklich in einer Situation ist, wo man sagt, nein, es geht nicht weiter, wir müssen jetzt reagieren, obwohl man eigentlich nicht möchte, obwohl man eigentlich mit Favre weitermachen wollte. Dann am Co-Trainer festzuhalten, das ist so das Erste für mich, wo ich sehe, okay, man wollte vielleicht mehr Signale senden, als dass es wirklich Hand und Fuß hatte, was man da dann doch recht kurzfristig nach der Stuttgart-Niederlage entschieden hat. Und das sind Sachen, die stören mich persönlich bei einem Club dieser Größe, dass man in eine Situation kommt, in der so viel so reaktiv wirkt und so viel eben nicht von langer Hand geplant, sondern wirklich immer noch so wirkt, wie bei einem im Endeffekt Dorfverein, wenn ein Spiel richtig scheiße gelaufen ist und man dann an einem Abend zusammensitzt und sich neue Pläne macht. Und das gefällt mir prinzipiell nicht so bei einem Club dieser Größe. Erstmal das ist so ein kleiner Punkt, der mich eben an dieser ganzen Geschichte gestört hat. Und dann muss ich eben auch sagen, dass sie es nochmal so verdeutlicht hat, wie schnelllebig der Fußball ist. Denn im Endeffekt hatten wir immer mal wieder schlechte Phasen unter Favre. Er ist jedes Mal von der Schippe gesprungen und hat uns am Ende eben eigentlich ja sogar noch oben wieder stabilisiert nach Jahren unter Bosch und Stöger, unter auch Tuchel, wo es natürlich dann gerade menschlich sehr unruhig war, aber auch übrigens in der Tabelle nur in seinem ersten Jahr so richtig, richtig klar war, dass man die Champions League locker schafft. Ne? Also der hat schon bewiesen, dass er den Verein eigentlich in ruhige Fahrwasser bringt und dann hatten wir einen sehr engen Spielplan und eigentlich eine Zeitperiode wirklich von wir sind gut drauf zu Stuttgart-Niederlage von 2 Wochen, wo es dann wieder so schnell gekippt ist, auch in der Wahrnehmung, dass man sich bemüßigt gefühlt hat, einen Mann, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, jetzt zu entlassen. Und das ist eine Geschichte, wo ich mir dann doch manchmal so sage, ja, das ist in der Gesamtsituation vielleicht nachvollziehbar, wenn wir jetzt einen riesigen positiven Effekt sehen. Das ist mein zweites Problem und Christoph hat es gerade in der Taktikanalyse bis jetzt angesprochen. Ich sehe diesen riesigen positiven Effekt leider unter Terzic noch nicht. Man sieht, dass eine vertikalere Spielweise integriert werden soll. Man sieht, dass man versucht, das Spiel durch Eigeninitiative, heißt höheres Pressing zum Beispiel eben auch und schnelleres Umschaltspiel, dass man das Spiel wieder ein bisschen beschleunigen will. Aber herausragend funktioniert das auch nicht. Ich sehe immer noch vor allen Dingen Mechanismen, die man unter Favre kritisiert hat. Und dazu kommt dann, jetzt gezwungenermaßen, gute Besserung auch von mir natürlich an Axel Witzel, wird man jetzt so ein bisschen am Personal schrauben. Aber auch beim Personal hat Terzic als neuer Trainer ja gar keine neuen Entscheidungen getroffen, sondern genau an dem festgehalten, was Favre immer vorgeworfen wurde, dass da Spieler wie Meunier, wie Witzel unhinterfragt jedes Spiel machen, unter ihm auch. Das ist halt eine Geschichte, wo ich dann sage, gut, war denn dieser Trainerwechsel, war es nötig, dass jemand, den ich zumindest menschlich für tadellos hält, seinen Job verliert, wenn der positive Wirkungstreffer sozusagen erstmal noch ausbleibt? Das ist so die Frage, die sich bei mir bei diesem Trainerwechsel immer noch stellt und zumindest ich werde dieses leichte Gefühl nicht los, dass auch unter Favre noch ein Aufschwung wieder gefolgt wäre. Jetzt im Endeffekt das positivste Erlebnis, das Beste, was wir unter Terzic gesehen haben, war die zweite Halbzeit gegen Leipzig und das war ein Spiel, wo sich auch Favre immer sehr gut geschlagen hat. Unter Favre ist Dortmund das beste Team gegen die Top-Mannschaften der Liga gewesen, wenn man sich das seit seinem Antritt anguckt. Also da lagen ja nie die Probleme. So, und die Probleme, die es immer gab, die lagen in Spielen gegen Bremen, gegen Union Berlin und die haben wir jetzt unter Terzic auch gesehen. Ich habe keine große Aufbruchsstimmung gesehen auf dem Feld. Ich weiß, dass er charismatisch ist, ich weiß, dass er es emotional vielleicht auslöst und ich hoffe, generell für den Verein und für alle Spieler und für uns als Zuschauer, dass sich diese Positivität auch durch den Sieg jetzt gegen Leipzig, durch den Sieg gegen Wolfsburg, dass sich das fortsetzt und dass wir da drauf aufbauen können und dass der Fußball wieder schöner wird. Aber ich würde halt einfach, es fällt mir schwer im Moment, weil ich nicht so viele Veränderungen sehe, zu sagen, das hätten wir unter Favre auf keinen Fall mehr erleben können. Und das erstens diese Ungeplantheit der Kündigung und zweitens die Auswirkung des Trainerwechsels, der mir ein bisschen halbherzig erscheint, eben der Co. von ihm und eben jemand, der durchaus, und das darf man einfach nicht vergessen, egal was jetzt gesagt wird, natürlich mitgetragen hat, was wir da auch fußballerisch in den letzten 2,5 Jahren gesehen hat. Das sind so 2 Punkte, die ich so ein bisschen kritisch immer noch bei diesem Trainerwechsel sehe. Ich hoffe trotzdem, dass es erfolgreich weitergeht mit ihm. Ich hoffe, sie nimmt Fahrt auf, wenn er da offensivere, aggressivere Taktiken implementieren will und das nach und nach zu sehen ist und wir schön Fußball sehen, dann bin ich sehr zufrieden und ich drücke ihm natürlich, wie jedem Trainer, der an der Seitenlinie steht für diesen Verein und jedem Spieler, der in diesem Trikot aufläuft, die Daumen. Aber das war nochmal so ein bisschen was ich finde, fast zu wenig beschlossen oder besprochen wurde in der öffentlichen Wahrnehmung, die ich so mitgekriegt hatte, weil eben Terzic so ein bisschen so eine irrationale, emotionale Positivität ausgelöst hat, die mich noch nicht so abholen konnte, weil mir da gewisse Nachweise in anderen Bereichen bis jetzt fehlen. Und ich finde, es ist schon wichtig auch, dass man nicht nur darauf guckt, wie unterhaltsam Pressekonferenzen sind, sondern dass man eben auch guckt, was hat das Ganze ausgelöst, dass man vielleicht auch echt mal auf eine Trainerentlassung guckt mit dem Hintergedanken, da hat jemand seinen Job verloren, den er sicher gerne hätte weitermachen wollen. Und unter den Aspekten, denke ich, kann man da durchaus auch einige Sachen kritisieren. Nicht aus Spaß oder sonst was, sondern wir sind alle sehr involviert bei diesem Verein und deswegen kritisiert man jeden Tag wahrscheinlich als Fan. Das tut man nicht aus Boshaftigkeit, sondern das tut man, weil man damit sehr viel Herzblut dabei ist. Und das sollte jetzt auch nochmal meine 5 Cent zur Trainerentlassung, zum Trainerwechsel bei Borussia Dortmund sein. Ab jetzt werden wir nach vorne blicken mit einem neuen Veröffentlichungsrhythmus dieses Podcasts, mit neuen Ideen auf neuen Plattformen, habt ihr ja auch schon am Anfang dieses Podcasts gehört. Und damit haben wir dann eben auch dieses große Thema, was wir jetzt einfach in den letzten Wochen, weil wir nicht aufgenommen haben, nicht besprochen haben, auch nochmal kurz abgehandelt. Dazu gab es die Taktikanalyse zu Leipzig und eine kleine Einführung von mir auch noch. Und damit soll es das für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns, dass ihr jetzt wieder regelmäßig bei uns reinhören könnt. Wir freuen uns über Feedback auch zu den neuen Ideen, die ich angesprochen habe, natürlich sehr auch zum neuen Rhythmus. Was haltet ihr davon? Wir freuen uns, wenn es euch gefällt, denn natürlich auch, wenn ihr irgendwie das zum Beispiel bei iTunes hört, dass ihr dann da auch 5 Sterne gebt, was Nettes unterschreibt. Das ist natürlich alles irgendwie cool. Und damit geht 2021 jetzt richtig los, auch für BVB-Beben als Team, für Christoph und mich und auch für euch als BVB-Beben-Hörer. Ich hoffe, es wird ein besseres Jahr als das letzte. Bis dahin, euer Julius.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
BVB. Euer BVB-Podcast. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.